Genau. Also vor der Predigt habe ich nur eine kleine Buchempfehlung. Heute ist ja alles ein bisschen anders. Also ich empfehle dieses Buch, die Bibel. Wir haben ja gerade gesungen, wenn du sprichst durch dein Wort. Also wenn ihr ein bisschen mehr von Gott kennenlernen wollt, dann guckt da wirklich rein, weil das ist eher vom Geist inspiriertes Wort und dort steht tatsächlich, wie Gott ist. Wir machen uns ja manchmal unsere eigenen Vorstellungen. Ralf hat mich gebeten, die Textlesung zu machen. Es ist aus der Lutherbibel von der revidierten Übersetzung 2017. Und wer gerne mitlesen möchte, auch gerne am Handy, das ist ja für den einen oder anderen immer einfacher, es selber auch zu sehen. Die Textstelle steht in 1. Samuel, Kapitel 1, die Verse 1 bis 28. Und es geht um eine Frau. Es war ein Mann von Ramatachim, Sophim vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkana, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Pinnas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Wenn nun der Tag kam, dass Elkana opferte, gab er seine Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern ihre Anteile. Aber Hannah gab er nur ihren Anteil, obgleich er Hannah lieb hatte. Der Herr aber hatte ihren Leib verschlossen. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Dann weinte Hannah und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hannah, warum weinst du und warum isst du nichts und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und da sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Hannah aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und aus Traurigkeit so lange geredet. Eli antwortete und sprach: Geh hin mit Frieden, der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast. Sie sprach: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf. Und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkana erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr gedachte an sie. Und als die Tage um waren, ward Hannah schwanger. Und sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn, so sprach sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Und als der Mann Elkana hinaufzog mit seinem ganzen Hause, um dem Herrn das jährliche Opfer zu opfern und was er gelobt hatte, zog Hannah nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann: Wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und bleibe dort für immer. Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr: So tu, wie dir es gefällt. Bleib, bis du ihn entwöhnt hast. Der Herr bestätigte aber, was er geredet hat. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf, dazu einen 3-jährigen Stier, einen Scheffel Mehl und einen Krug Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Der Knabe war aber noch jung und sie schlachteten den Stier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach, ach mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich, nun hat der Herr mir gegeben, was ich von ihm erbeten habe. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an.
Ich darf euch mitnehmen auf eine Glaubensreise mit 4 Frauen des Alten Testamentes. Glaube, der trägt biblische Frauen als Wegbegleiterinnen heute. Im Monat März werden uns 4 Frauen aus der Bibel begleiten und was wir für uns heute von diesen Frauen lernen können. Heute geht es um Hannah. Glaube, der sich in Schmerz bewährt. Den Bibeltext hat die Bianca gerade vorgelesen und der zweite Bibelabschnitt, der wird uns heute nur am Rande beschäftigen. Das ist der Lobpreis der Hannah. Der ist es wert, eine zweite Predigt darüber zu machen. Aber das wird vielleicht an einem späteren Zeitpunkt gestehen. Elkanah, wahrscheinlich ein Israelit levitischer Abstammung. Die Leviten, das waren Männer, die waren von Gott dazu ausersehen, am Heiligtum zu dienen. Am Heiligtum, damals war es die Stiftshütte in Silo, durfte nicht jeder Handreichungen machen. Da gab es die Priester und da gab es den Stamm Levi und die Leviten, die am Heiligtum dienten. Und wahrscheinlich war Elkanah, von dem hier berichtet wird, auch levitischer Abstammung. Der Hinweis darüber könnte sein, dass seine Vorfahren genannt wurden. Das ist etwas unüblich, weil es für einen Leviten wichtig war, dass man nachverfolgen konnte, dass er berechtigt war, ein Levit zu sein. Zu Beginn erfahren wir eine Irritation. Gott möchte uns aus unserer Blase der eingefahrenen Dogmatik ein Stückchen herausholen. Und es geht um eine Mehrehe. Und die Hannah erlebt unglückliche Familienverhältnisse. 2 Frauen, Peninna und Hannah. Und das, was mich persönlich sehr überrascht hat, ist, dass Gott die Mehrehe niemals im Alten Testament bestraft hat. Er hat sie nirgendwo legitimiert. Aber alle, die mehrere Frauen hatten, auch die Könige, auch David, auch Abraham, hat er nie zur Rechenschaft gezogen, warum sie denn nicht nur eine Frau hatten. Das ist das Erste. Und die Offenbarung des Willens Gottes hat sich dann verdichtet und der Herr Jesus sagt, wie es ursprünglich war. In Matthäus Kapitel 19, da stellt man ihm eine Fangfrage bezüglich der Ehescheidung und da verweist er auf 1. Mose 1, wie es im Anfang war. Ein Mann und eine Frau. Und zwischendurch gab es ja nicht nur mehr Ehen, sondern es gab natürlich auch immer wieder einen Mann und eine Frau. Zum Beispiel Zacharias und Elisabeth. Ein Mann und eine Frau. Die gab es immer zwischendurch. Das ist das Erste. Mehrehe war immer schwierig. Das zeigt sich zum Beispiel in der Familiengeschichte des Königs David. Es waren hausgemachte Zerrüttungen. Die Kinder von mehreren Frauen hatten es nicht gut miteinander. Der Amnon selber vergewaltigte seine Stiefschwester, die eine Schwester von Absalom war. Und Absalom hat sich später an seinem Stiefbruder Amnon gerächt. Und Absalom war derjenige, der einen Staatsputsch initiiert hat. Also schwierig. Denken wir auch an Sarah und Hagar oder auch an Rahel und Lea. Rahel, die geliebte Frau Jakobs, und Rahel, die ungeliebte. Also mehr Ehe, schwierig, schwierig, schwierig. Elkanah, so sagt uns der Text, nahm seine ganze Familie mit zum jährlichen Fest zur Stiftshütte. Ich breche das mal runter. Er nahm sie mit zum feierlichen Gottesdienst. Für mich ist das hilfreich, vielleicht für euch auch. In der Bibel, in Sprüche 22, Vers 6 heißt es: Bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Ich weiß es von ehemaligen Mitgliedern dieser Gemeinde, dass es eine Strafe war für die Kinder, nicht zur Kinderstunde zu kommen. Was ist das denn herrlich? Wie wunderbar ist es, dass wir unsere Kinder, unseren Nachwuchs an die Lebensangebote, an die Liebe Gottes heranführen können. Das lässt sich durch nichts, durch gar nichts ersetzen. Sie lernen Gemeinschaft. Sie lernen das Du. Sie lernen die Gemeinde und die Gemeindefamilien kennen. Natürlich kann man sagen, dass gute Gewohnheiten Gottes Gelegenheiten sind. Aber das ist keine Garantie, dass regelmäßiger Gottesdienstbesuch im Kindergottesdienst dann eine Garantie ist, dass die Kinder automatisch zum Glauben an den Herrn kommen. Es gibt leidvolle, gegenteilige Entwicklungen, und hier ist die Würde des Menschen, die Gott achtet. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, ist das seine Entscheidung. Wenn ein Mensch den Glauben ablehnt, ist das auch seine Entscheidung. Aber Gott geht einem Menschen nach und gibt ihm Gelegenheiten, ihn zu erkennen. Stiftshütte steht in Silo. Viel später erst wurde der Tempel durch König Salomo in Jerusalem erbaut. Bei den Dankopfern wurde ein Teil des Tieres auf dem Altar verbrannt, und die eigentlichen Muskelfleischstücke, die wurden in einer feierlichen, fröhlichen Gemeinschaft gemeinsam aufgegessen. Dankopfer war nicht nur, ich gebe jetzt was ab, sondern ich darf davon essen. Dankopfer waren immer mit Gemeinschaft und fröhliches Beieinander verbunden. Das ist uns auch ein bisschen durch die Lappen gegangen, weil wir denken, boah, ist aber blutig und Tieropfer und so weiter. Ja, das auf der einen Seite schon, das hat seinen Sinn. Auf der anderen Seite war das Familien und Familiengemeinschaft und auch Glaubensgemeinschaft. Wenn nun der Tag kam, dass Elkanah opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern ihre Anteile. Hannah aber gab er nur einen Teil. Und jetzt gibt es eine sprachliche Schwierigkeit. Die Lutherbibel sagt nur einen Teil, traurig, obwohl er sie lieb hatte. Die andere Möglichkeit, der ich mich über die Lutherbibel hinaus verpflichtet fühle, rein vom Nachdenken her, ist eine andere Übersetzung. Und zwar, andere Übersetzungen sagen, nicht nur mehrere, er gab ihnen einen doppelten Anteil. Er gab ihr einen doppelten Anteil, weil er sie lieb hatte. Da steht im hebräischen Text der Anteil ihres Angesichtes. Und das heißt hebräisch Manachat Apayim. Und das bedeutet eine doppelte oder besondere Portion. Und dadurch zeigte Elkana, dieser kinderlosen, geliebten Frau, seine besondere Zuneigung bei den Opfermahlzeiten. Also, sie feierten gemeinsam. Und da passierte immer wieder was. Das kann man durch das Bild sehen, ein bisschen dargestellt. Das passte der Penina nicht. Erstens war die Hanna die Geliebte, die erste Frau, die Elkana wirklich liebte. Aber als er feststellte, dass sie keine Kinder bekommen kann, hat er der Sitte, die damals üblich war, eine zweite Frau geheiratet, die Penina, die er offensichtlich nicht so liebte, aber die Kinder am laufenden Band gebar. So im Volksglauben war das so, dass Kinderlosigkeit mit einer persönlichen Schuld verbunden war. Das war natürlich Quatsch. Natürlich gibt es im 5. Mosebuch Fluchtexte und Segenstexte. Bei Ungehorsam des Volkes könnte Kinderlosigkeit die Folge sein. Und bei Gehorsam des Volkes könnte Segen des Volkes sein. Und so sagte man einfach, wenn eine Frau keine Kinder hat, die muss was auf dem Kerbholz haben. Das stimmt aber nicht in jedem Fall. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, nicht nur zu Hause verhöhnte die Penina ihre Hanna. Der Text sagt, sie war ihre Widersacherin. Und dann heißt es weiter, immer wenn sie im Gottesdienst waren, wenn sie gerade aßen, da stichelte sie sie. Ha, guck mal, wie viele Kinder ich habe. Und du hast keine, du musst bestimmt was auf dem Kerbholz haben, dass Gott dir Kinder versagt. Immer wieder beim Gottesdienst. Immer wieder beim Gottesdienst. Ihr stellt euch mal diese seelische Qual vor. Sie weinte. Sie wusste nicht mehr ein noch aus. Die Elberfelder sagt, Penina kränkte sie mit vieler Kränkung, um sie aufzubringen. Sie wollte sie vielleicht provozieren in ihrem Zweifel an Gott, an Gottes Güte. Und das besonders, wenn sie geopfert hatten. Besonders, wenn sie dort im Heiligtum waren. Das wäre so, wenn es hier im Gottesdienst, man ist alle zusammen und ihr hört hier zu und singt miteinander und hinterher gehen die Sticheleien los. Immer nach dem Gottesdienst. Wie furchtbar ist das? Wie schrecklich, wie gefühllos. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Stets begann Penina dann, Hanna mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Penina verletzte Hanna mit ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Wir empfinden etwas über die vielen Jahre mit von dieser seelischen Qual dieser Hanna. Es dauerte schon jahrelang diese Sticheleien, denn sie hatte ja mehrere Kinder, die Penina. Und sie ging ja schon mehrere Jahre gemeinsam zum Heiligtum. Also da hatte sich eine traumatische Neurose bei ihr verfestigt, könnte man heute modern psychologisch sagen. Die hatte keine Freude mehr, Gott zu loben. Sie hatte die Erfahrung gemacht, jetzt essen wir zusammen und jetzt fängt die wieder an. Und so war's. Da konnte man die Uhr nachstellen. Penina und Hanna. Wie ist das? Gott segnet kinderlose Ehepaare. Kinderlosigkeit ist kein Makel. Ein Beispiel aus der Geschichte für eine kinderlose Ehe. John und Susanna Wesley. John Wesley war Evangelist, er lebte von 1703 bis 1791. Diese Ehe zusammen mit seinem Bruder Charles und mit dem Evangelisten George Whitfield sorgte dafür, dass sich viele 10.000 Menschen in England bekehrten. John Wesley schmiss man aus der Kirche raus, weil er die Bekehrung predigte. Das wollte man nicht hören. Und dann sagt er, die ganze Welt ist meine Gemeinde, ist mein Kirchspiel. Und Zeitgenossen, die das mitbekommen haben, die haben das erlebt, wie er auf den Kohlehalden des Tageabbaus in Bristol stand und den Bergarbeitern, die mit geschwärzten Gesichtern von der Nachtschicht kamen, das Evangelium gepredigt hat. Und die Zeitzeugen sagten, sie waren so ergriffen, diese harten, rohen, abgearbeiteten Männer, dass sie anfingen zu weinen und die schwarzen Gesichter, sie zeigten die Tränenspuren, wo die Haut zu sehen war. Die haben sich bekehrt. Und Zeitgenossen sagen, wenn sie dann durch die Dörfer gingen, dann hörte man nicht mehr das Geschrei und die Schläge der betrunkenen, abgearbeiteten Männer in den Familien, sondern Gebete, Glaubenslieder. Manche Dörfer, da gab es keine Gasthäuser mehr, wo die Bergleute ihr müheverdienten Lohn versoffen haben, weil sie gingen nicht mehr hin. Die wurden arbeitslos. John Wesley und Susanna, ein kinderloses Ehepaar, das vielen, vielen Menschen zum Segen wurde. Zur gleichen Zeit herrschte in Frankreich die Französische Revolution. Und wer die Kirchengeschichte und die profane Geschichte kennt, der weiß, was dort in Frankreich los war. Die Guillotinen hatten Hochkonjunktur. Es war eine blutige Revolution. Das hat Gott durch dieses Ehepaar, durch den Bruder Charles und durch George Whitfield dem englischen Volk neben anderen Gründen erspart. Das kann Gott, wenn einzelne Menschen, einzelne Ehepaare sagen, ich will dir dienen mit meinem ganzen Leben. Und wir haben heute zum Beispiel die methodistische Kirche. Sie geht auf John Wesley zurück. Impulse von seiner Theologie, von seiner Lehre finden sich in vielen anderen Kirchen. In der Heilsarmee zum Beispiel. Persönlicher Glaube, Nachfolge, Bibellesen, missionarisches Bewusstsein. Alles das geht irgendwie auf John Wesley zurück. Wie geht nun Hannah mit den Kränkungen um? Wie handelt sie in dieser vergifteten Familienatmosphäre? Sie schüttet Gott ihr Herz aus. Wir können das nochmal nachlesen. Ich lese es uns nochmal vor. Wieder einmal war es so geschehen, als sie gegessen und getrunken hatten, stand Hannah auf und ging zum Eingang des Heiligtums. Neben der Tür saß der Priester Eli auf seinem Stuhl. Hannah war ganz verzweifelt, unter Tränen betete sie zum Herrn und machte ein Gelübde. Sie sagte, Herr, du Herrscher der Welt, sieh doch meine Schande und hilf mir. Vergiss mich nicht und schenk mir einen Sohn. Ich verspreche dir dafür, dass er dir dein ganzes Leben lang gehören soll. Und sein Haar soll niemals geschnitten werden. Hannah betete lange und Eli beobachtete sie. Er sah, wie sie ihre Lippen bewegte. Aber weil sie still für sich betete, konnte er nichts hören. Darum hielt er sie für betrunken. Wie lange willst du dich hier so aufführen? Fuhr er sie an. Schlaf erst mal deinen Rausch aus. Nein, Herr, erwiderte Hannah. Ich habe nichts getrunken. Ich bin nur unglücklich und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht so schlecht von mir. Ich habe großen Kummer. Ich bin ganz verzweifelt. Deshalb habe ich hier so lange gebetet. Geh in Frieden, sagte Eli zu ihr. Der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Hannah verabschiedete sich und ging weg. Sie aß wieder und war nicht mehr traurig. Hannah glaubt und gibt ab, bevor sie sieht. Sie hatte ja noch keinen Nachwuchs und sie war ja nicht gewiss, ob das wirklich im Willen Gottes war, dass er ihr Gebet für einen Sohn erhören würde. Wie geht sie also mit den Kränkungen von Penina um? Mit dieser vergifteten Familienatmosphäre? Sie läuft nicht weg, sie läuft hin zu Gott. Sie schüttet ihm ihr Herz aus. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Sie war schmerzgeprüft, aber nicht gebetslos. Der Priester beobachtet sie. Er kommt zu einer falschen Schlussfolgerung. Er denkt sie, weil sie still betet und ihren Mund bewegt, dass sie betrunken sei. Offensichtlich war er stilles Beten nicht so gewohnt. Wie auch immer. Also wies er sie zurecht. Er musste ja für Ordnung sorgen, weil er meinte, dass sie betrunken zum Hause des Herrn gekommen war. Es wird also missdeutet. Wisst ihr, es gibt die Möglichkeit und es ist Realität, dass auch Diener Gottes am Heiligtum sich in ihrer Beurteilung irren können und Menschen bitteres Unrecht tun können. So wie der Eli. Seine Interpretation des stillen Gebetes von Hannah war falsch. Und er fuhr sie an, weil er meinte, im Recht zu sein. Welchen Einfluss haben Worte von Pastoren, Gemeindeältesten, Menschen in verantwortlicher Position? Wenn sie sich in ihrer Beurteilung verschätzen, kann es Menschen, gerade wenn sie Gottes Nähe suchen, wenn sie in ihrer Verzweiflung zu Gott kommen und beten, noch mehr verletzen. Oder ich kenne auch leidliche Fälle, wo manche der Kirche, der Gemeinde und auch Gott ganz den Rücken kehren. Ich habe mehrere Beispiele aus der Vergangenheit, aus der Seelsorge. Ganz, ganz schrecklich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Er kann Menschen gewinnen, auch wenn sie von Gottes Fußpersonal so verletzt worden ist. Wie reagiert Hannah? Ist sie mundtot? Gibt sie klein bei von diesem ehrfurchtserregenden Priester am Hause Gottes? Sie lässt sich nicht beirren. Sie stellt das gerade. Sie erklärt ihr Verhalten. Und jetzt ändert Eli sein Verhalten. Er korrigiert sich. Ein
Menschen erkennt man daran, dass er korrekturbereit ist. Er korrigiert sich. Er sagt, wenn das so ist, dann segne Gott und erhöre dein Gebet. Aus einer Kritik, die nicht begründet war, wird eine geistliche Ermutigung, gewissermaßen eine persönliche Prophetie. Gott, erhöre dein Gebet. Er verweist als Diener Gottes nicht an seine Vollmacht, nicht an seine Berufung, nicht daran, was er alles gelernt hat an Priesterschaft und an seiner Erfahrung. Er sagt, Gott, erhöre dein Gebet. Das ist die Aufgabe eines Boten. Ich gebe das weiter als einer der Boten Gottes und sage das Wort Gottes weiter. Und in dem Sinne soll es euch ermutigen, aber auch korrigieren. Hannah glaubt und gibt ab, bevor sie etwas sieht. Wenn du mir diesen Sohn gibst, dann soll er dir gehören. Ich weihe ihn dir. Er soll ein Mann sein, der sein ganzes Leben dir gehört. Das war ein stellvertretendes, sogenanntes Nazireatsgelübde. Ein Nazireer war ein Mensch, der Gott ganz gehörte. Als Zeichen bei einem Mann war das so, dass er lange Haare trug. Ein Nazireer erkannte man daran, dass er lange Haare trug. Und hinzu kam, dass er sich starke alkoholische Getränke enthielt. Das versprach sie Gott. Wenn du mir gibst, gebe ich dir ab. Ihr Glaube zeigt sich, dass sie abhebt, bevor sie etwas sieht. Als Gott Hannah dann ging nach Hause und jetzt nach der Stärkung durch den Priester Eli veränderte sich ihr Gesicht. Sie war nicht mehr traurig. Die Ermutigung war wie eine geistliche Faltenquelle. Sie war erleichtert. Sie hatte ihre Last, ihren Schmerz abgegeben. Sie hatte sich nicht in diese Schmerzspirale reingedreht. Es wird ja sowieso nichts. Guck mal, Penina, die hat doch irgendwie recht und vielleicht nein. Sie hat es abgegeben und ihr äußeres Verhalten, es veränderte sich. Weil sie den Zuspruch von Eli für sich persönlich angenommen hat. Er verwies an Gott und sie sagt, ja, 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 Gott kann. Und ging nach Hause. Und tatsächlich war es so, dass als Eli mit ihr Umgang hatte, dass sie ein Sohn gebar. Und diesen Sohn nannte sie Schmuel, Samuel. Er ist von Gott erwählt. Nicht, jetzt habe ich es endlich geschafft. Jetzt hat mein Körper, meine Biologie endlich reagiert, sondern Gott hat mir dieses Kind geschenkt und er soll schon vom Namen her darauf verweisen, wem ich ihm zu verdanken habe. Samuel. Gott hat gegeben, Gott hat geschenkt. Wie wunderbar ist das denn? Und Elkanah hat Hannas Gelübde bestätigt. Das wusste er als Oberhaupt der Familie nach 4. Mose 30, Vers 7, wenn eine Frau ein Gelübde abgelegt hatte und das mit ihrem Mann besprach, dann konnte der Mann das Gelübde lösen. Das war also nicht mehr verbindlich, auch bei Gott nicht. Oder aber er bestätigte das und das war dann verbindlich. Und das tut er. Gott erhöre diese deine Bitte, dein Gelübde, sagt er jetzt mit eigenen Worten. Und er war mit Hannas Gelübde, mit Hannas Versprechen an Gott einverstanden. Sie hatten sich abgestimmt. Und für ihn war das wahrscheinlich auch eine große Überraschung, dass nach vielen Jahren seine ehemals kinderlose Frau auf einmal ein Kind bekam. Und er hat ganz klar gesehen, das ist Samuel. Das ist der von Gott geschenkte und erbetene Sohn. Das hat er erzählt. Und da lernt er von seiner Frau und geht mit ihr konform. Und als sie dann wieder zum Heiligtum gehen wollten, da sagt die Hannah, ich gehe nicht mit, ich möchte erst das Kind entwöhnen. Und dann sagt Elkanah, ist in Ordnung. Wie wichtig sind die ersten Jahre eines Kindes, eines Säuglinges? Heute weiß man, dass die ersten 3 Jahre entscheidend sind für die geistliche Entwicklung, für die persönliche Entwicklung, für die neurologische Entwicklung, für die Entwicklung eines Kindes. Und diese 3 Jahre, höchstwahrscheinlich 3 Jahre, sage ich mal, man stillte in Israel ein Kind bis zum 3. Lebensjahr. Das steht hier nicht, aber das könnte man voraussetzen. Und dann gab sie ihren erbetenen Sohn ab. Samuel aber war ein Diener des Herrn. Guck mal, der kleine Samuel. Ich fand das passend, das Bild. Der kleine Samuel. Und Hannah geht mit dem kleinen 2,5 Käse hoch zu dem Priester und sagt, Eli, weißt du noch, vor langer Zeit habe ich, ja, sagt er, ich weiß. Er soll dem Herrn dienen. Und er gibt ihn ab. Und der kleine Mann, der geht in die Obhut des alten Priesters Eli. Und jedes Jahr, sagt der Bibeltext, kommt die Mutter mit ihrer Familie, das jährliche Opfer darzubringen.
und gibt ihm immer ein neues Kleid, einen hohen Priesterschurz. Ein kleines Schürzchen, das wurde immer größer, weil er ja auch gewachsen ist. Also die Mutter hielt die Verbindung, aber sie hat abgegeben. Und Elkanah selber ging mit seiner Frau konform und Eli sagt, der Priester sagt, der Herr gebe dir Kinder von dieser Frau anstelle dessen, die sie vom Herrn erbeten hat. Und Hannah bekam mehrere Kinder. Das hatte sie von Gott nicht erwartet. Das hatte sie von Gott auch nicht erbeten. Sie hat nicht gesagt, ja, wenn du mir jetzt dieses Kind gibst und ich ihn abgebe, dann erwarte ich auch, dass du mir Ersatz schaffst. Nein, Gott macht das einfach. Er schenkt mehr, als wir erwarten können und als wir bitten. Das ist nicht nur, was Kinder angeht, das ist auch überhaupt in unserem Leben so. Denkt mal drüber nach, was Gott euch gegeben hat, worum ihr nicht gebeten habt. Und sie blieb nicht verhaftet an ihrem Kind. Sie klammert nicht als Mutter. Und sie bringen zusammen ein teures Opfer. Ein Stier und dann noch andere Dinge. Offensichtlich war Elkanah wohlhabend. Das zeigt an diesem äußeren Opfer, wie wichtig der wertvolle Dank an Gott war. Und sie beteten an. Sie fielen alle auf ihr Angesicht und beteten an. Wenn man Gott anbetet, dann fällt man nie auf den Rücken. Immer auf das Angesicht. Nach vorne. Sie beteten an. Und Hannah stellt Dank und Lob in den Mittelpunkt, nicht die Erfüllung eines Wunsches. Hannah lobt den lebendigen Gott. Peninnah, ihre Widersacherin, hatte eine solche Arroganz gezeigt und sie glaubte einfach nicht, dass sich die Situation von Hannah ändern würde. Aber sie hatte nicht mit Gott gerechnet. Und wir hören nichts mehr von der Verhöhnung, nichts mehr von Sticheleien. Das war weg, weil Gott eingegriffen hatte. Das Erstaunliche ist, Hannas Lobpreis bleibt nicht beim Persönlichen stehen und sie klammert sich nicht an ihren erbetenen Sohn, sondern sie lobt Gott, denn er ist heilig und er ist unser Fels. Ein langer Bibelabschnitt könnte der Inhalt einer zweiten Predigt sein, ist der Lobpreis der Hannah. Und dieser Lobpreis, 1. Samuel 2, 1 bis 10, der weist weit über ihr persönliches Glück hinaus. Sie spricht im Lobpreis über einen König, den Gott segnen sollte. Da war noch kein König da. Also prophetisch. Im Lobpreis. Und dieser König, ein Mann nach dem Herzen Gottes, war schließlich nach Saul der König David. Und der große Nachfolger des Königs David war der Davidsohn, Jesus Christus. Ob das die Hannah da schon so geahnt hat, lasse ich mal dahingestellt. Samuel, der Erbetene, in der Reihe der Gottesmänner der Bibel, dessen Geburt die Antwort auf jahrelanges Warten und Gebet war, wie Isaak vor ihm und Jahrhunderte später Johannes der Täufer nach ihm. Elisabeth und Zacharias mussten auch warten, bis sie alt waren. Und dann hat Gott ihnen den Johannes geschenkt, den Wegbereiter Jesu. Ein Fazit für euch, für uns. Lasst uns nicht verhaftet bleiben in schwierigen Familienverhältnissen, sondern das Herz vor Gott ausschütten. Der Kummer der Hannah wird zum Gebet, nicht zur Bitterkeit. Hannah ist tief verletzt, aber sie läuft nicht davon, sondern sie läuft zu Gott. Glauben heißt abgeben, bevor man etwas sieht und auch Empfangenes wieder loslassen. Hannah klammert sich nicht an Samuel, an das Geschenk Gottes. Anbetung Hannas steht im Mittelpunkt, nicht die Erfüllung eines Wunsches. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Ihr Lieben, Glaube, der sich im Schmerz bewährt. Hannas Vertrauen bleibt stärker als ihr Schmerz und wird für uns zum stillen Vorbild für unseren eigenen Glauben. Wir dürfen lernen. Lasst uns einige Augenblicke bei den letzten drei Sätzen verharren. Was spricht dich gerade am meisten an, mein Lieber, meine Liebe? Den Schmerz zu Gott bringen? Loslassen lernen? Und oder Gott mehr als seine Gaben zu lieben? Der Herr Zebaoth, der allmächtige Gott, der nahbar geworden ist durch seinen Sohn Jesus Christus, der gesagt hat, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Der erbarme sich aller unseres Unglaubens, unserer Zweifel. Der stärke uns in unserem Schmerz und segne unser Gebetsleben. In Jesu Namen. Amen.